D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Einen schönen guten Abend, die Damen und die Herren. Ob ihr nun Fußball spielt, in echt, bei einer Weltmeisterschaft oder an der Konsole oder am PC, ist mir einerlei. Ihr seid mir alle gleich willkommen. Da ist eine Stunde Film natürlich zu 100% genderkompatibel. Nichtsdestotrotz gibt es auch bei uns heute Abend den ein oder anderen Aufreger. Kommen wir im Lauf der Sendung drauf zu sprechen. Wir gucken auf die Filme vom Donnerstag, zum Beispiel auf Sebastian Schippers Meisterwerk Victoria. Ein Film, der an einem Stück gedreht wurde, ohne einen einzigen Schnitt. Total aufregend gemacht, sprechen wir drüber. Dann sprechen wir über Brian Wilson, den sehr genialen Kopf der Beach Boys, Musiklegende. Der wird geehrt ab Donnerstag im Kino in dem Film Love and Mercy. Dann hatte ich ein Treffen mit diversen Serienstars. Zum einen Laverne Cox, die kennt ihr aus Orange is the New Black. Und wir lernen heute Abend Sense8 kennen. Das ist nicht nur irgendeine neue Netflix-Staffel, sondern eine Serie von den Wachowski-Geschwistern, die legendären Matrix-Filme gemacht haben. Max Riemelt spielt die deutsche Hauptrolle in dieser Serie. Mit dem habe ich mich getroffen und ausführlich über die Serie gesprochen. Dann kommt Inga Hinnenkamp vorbei mit den Filmnews der Woche und ich habe einen schönen Fernsehtipp für euch gefunden. Das alles innerhalb der nächsten auf den Punkt genau 55 Minuten. Schön, dass ihr da seid. Eine Stunde Film, Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen.
Hier ist D-Radio Wissen mit eine Stunde Film am Dienstagabend. 8 Minuten nach 8, auch noch eine Schnapszahl-Uhrzeit. Und natürlich wartet ihr gespannt auf den ersten Ausschnitt aus dem neuen Jurassic World, der am Donnerstag startet. Ein mega Hammer-Ausschnitt mit monströsen Dinos, die Mäuler haben, so groß wie Kleinbusse, Zähne so lang wie Säbel. Achtung, hier kommt der beste Ausschnitt aus Jurassic World, den ich euch heute Abend präsentieren kann. Und Achtung! Tja, was passiert? Westerholz schon wieder die Technik kaputt gemacht im Studio? Nein, ich darf euch nichts über Jurassic World erzählen. Das muss ich kurz erklären, denn natürlich können wir die Sendung heute nicht einfach verstreichen lassen und so tun, als würde Jurassic World nicht am Donnerstag im Kino starten. Der vierte Jurassic Park Teil, wenn man so will, auf den viele sehr gespannt gewartet haben und sich auch fragen, na klar, lohnt sich das jetzt da reinzugehen oder ist es im Endeffekt doch nur das gleiche wie in den ersten drei Teilen? Ihr lernt an dieser Stelle hier und jetzt, wenn ihr es noch nicht kennt, das miserable, ätzende Wort Sperrfrist kennen. Sowas gibt es, das passiert uns manchmal, uns Filmkritikern, wenn wir Filme beispielsweise schon 3 Monate oder zumindest mehrere Wochen vor Filmstart sehen, wenn es da also diese berühmten Pressevorführungen gibt, zu denen wir hingehen, um uns dort in irgendeinem Kino dann diesen Film anzugucken, um später drüber reden zu können, dann muss man manchmal eine Sperrfrist unterschreiben. Da steht dann also, ihr dürft den Film heute schon gucken, aber bitte keine Filmkritiken bis zum so und so vielten, weil der Filmverleih natürlich möchte, dass man diese Filmkritiken rund um den Filmstart platziert und nicht schon 6, 8 Wochen vorher, damit bis zum Filmstart wieder jeder vergessen hat, dass der Film anläuft. Soweit, so normal. In dem Fall hat Universal sich eine sehr interessante Sperrfrist ausgedacht, nämlich exakt Donnerstag 0 Uhr. Das heißt, im Fall von Jurassic World darf erst über den Film gesprochen werden, am Tag des Filmstarts. So knapp habe ich das bisher noch nicht erlebt in den letzten Jahren. Habe mich auch sehr drüber gewundert, habe meinen Unmut auch deutlich gemacht, glaube ich, dem Verleih gegenüber. Es alleine nützt nichts. Ich darf heute Abend, weil erst Dienstag ist, noch nicht über einen Film reden, der übermorgen startet. Damit müssen wir heute Abend leider zurechtkommen. Mal gucken, vielleicht werfen wir nächsten Dienstag, wenn der Film dann seit 5 Tagen im Kino ist, nochmal irgendwie einen Rückblick darauf. Vielleicht sagt ihr mir, die ihr vielleicht jetzt am Eröffnungswochenende auch schon reingeht, dann schon mal, was ihr davon haltet, von diesem vierten Jurassic Park Teil, Jurassic World. Ist es eine gute Fortsetzung? Braucht man diesen vierten Teil noch? Hat er euch irgendwas Neues geliefert? Da könnt ihr gerne mail@deradiowissen.de benutzen als Adresse, um dort euren Spaß oder auch den nicht gehabten Spaß am vierten Teil zum Ausdruck zu bringen. Schreibt mir da gerne eure Meinung. Vielleicht können wir auf die Art und Weise nächsten Dienstag nochmal drauf gucken. Heute Abend, wie gesagt, habt ihr das Wörtchen Sperrfrist gelernt. Die geht im Fall von Jurassic World bis Donnerstag 0 Uhr. Heißt, über den Film können wir heute nicht reden. Zum Glück gibt's einige andere und über die reden wir gleich. Und zwar schön ausführlich.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Wissen Sie, wer das ist? Brian Wilson. Brian Wilson von den Beach Boys.
Ah. Das haben Sie nicht erwähnt.
Naja, weil es darauf nicht ankommt, das ist Ego-Kram, wissen Sie?
Soll das ein Witz sein? Ich liebe Ihre Musik, ich bin damit aufgewachsen, also vielen Dank.
Und trotzdem hat sie Brian Wilson nicht erkannt. Elizabeth Banks spielt diese Frau, Melinda, die später sogar Brian Wilsons zweite Ehefrau wird. Das war gerade das Kennenlernen, so wie es im Film Love and Mercy dargestellt wird, den ihr euch ab Donnerstag in den Kinos angucken könnt. Ein Film, der ziemlich genau zwei Zeitebenen im Auge hat und zwischen diesen hin und her wechselt, nämlich einmal, wie gerade gehört, die Zeitebene der 80er Jahre. Ein deutlich älterer Brian Wilson, der da dann gespielt wird von John Cusack, und es gibt die Schiene 60er Jahre mit einem deutlich jüngeren Brian Wilson, da dann gespielt von Paul Dano. Ist ganz interessant, sich genau diese beiden Zeitebenen anzugucken im Film. Die eine sozusagen die junge, wilde Seite von Brian Wilson, als die Beach Boys als Band gerade in ihrer Blütezeit standen und Brian Wilson alle Hände voll zu tun hatte, diese genialen Songs zu schreiben, mit denen die Beach Boys weltberühmt geworden sind. Surfing USA, California Girls. Es waren so viele Nummer 1 Hits, die die Band damals hatte, und allem stand sozusagen Brian Wilson vor, nicht nur als Sänger, sondern auch als charismatischer und genialer Kopf der Band, der damals schon absurde Ideen hatte im Aufnahmestudio, der viel mit Geräuschen experimentiert hat, die er aufgenommen hat, und der auch immer wieder seine Musiker, nicht nur die Band, nicht nur die anderen 5, größtenteils ja Familie und Freunde, die Beach Boys bestanden ja unter anderem aus Brüdern und Cousins, und sondern auch die anderen Musiker, die also diese ganzen großen Ensembles in den Studios immer wieder mit seinen durchgeknallten Ideen mehr oder weniger an den Rand der Verzweiflung getrieben hat.
Lass mal sehen.
Du lässt Lyle in D spielen und der Rest von uns spielt in A-Dur.
Ja, das ist richtig.
Das kann doch nicht funktionieren. Zwei Basslinien in verschiedenen Tonarten?
In meinem Kopf funktioniert's. Ich meine, ich höre das alles in meinem Kopf. Die Instrumente, die 5 Gesangsteile. Ich glaube, das funktioniert. Probieren wir es aus. Al, ich möchte, dass du es so machst. Es geht so. Kannst du das? Boom. 2, 3, 4.
Paul Dano spielt das großartig, den jungen Brian Wilson, der damals mehrfach gesagt jetzt ein genialer Musiker war, aber ich will nicht das alte Klischee zwischen Genie und Wahnsinn liegt nicht viel bemühen, es trifft nur sehr genau den Kern der Sache, was Brian Wilson angeht. Genialer Musiker ja, aber auch höchst psychotisch, sehr unsicher, der Vater, der wahnsinnig strenge Manager der Beach Boys war, nie gut genug für diesen Vater, der immer mehr von ihm verlangt hat, immer bessere Sachen verlangt hat, und dazu Brian Wilson, der auch teilweise ganz andere Ideen hatte, fernab vom Pop, der sehr erfolgreich war, was der Rest der Band wollte, auf dieser Erfolgswelle weiter schwimmen. Aber Brian Wilson hatte, wie gesagt, viel absurdere Ideen für Musik, viel experimentellere Ideen, die er nie so richtig ausleben konnte. Und das bringt dann diese zweite Zeitschiene, 80er Jahre im Film, ins Spiel, wo wir den älteren Brian Wilson sehen, der damals massiv unter Medikamenteneinfluss steht. Immer engmaschig betreut von einem Doktor namens Eugene, den Paul Giamatti großartig spielt. Ein wahnsinniges Arschloch, dieser Arzt, der Brian Wilson in den 80er Jahren ganz, ganz hart auf Medikamente bringt, der also nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Das ist dann die Phase, in der er Melinda kennenlernt, gespielt von Elizabeth Banks. Und die ahnt relativ schnell, dass dieser Arzt Eugene nicht nur Brian Wilsons Wohl im Auge hat.
Oh, ich soll dir von Gene sagen, dass neulich auf der Grillparty, das tut ihm leid. Doc hat mir die falsche Dosis gegeben und darum hat er dann die Beherrschung verloren. Und es tut ihm wirklich leid und er will, dass wir einfach Spaß haben. Und deswegen ist es gut, dass Evan hier ist. Also, weißt du?
Ja, woher kennst du Evan?
Evan ist Jeans Sohn.
Ah, dann stehen wir immer noch unter Beobachtung.
Das hat Melinda genau richtig erkannt. Eugene, der Arzt, der immer in Brian Wilsons Nähe ist, der ihn regelmäßig unter Drogen setzt, der ihn damit von allem fernhalten will, was ihn irgendwie von seiner Arbeit ablenken könnte. Da sehen wir einen Brian Wilson in seinen 40ern, der größtenteils überhaupt nicht mehr Herr seiner Sinne ist und dessen spätere Frau dann Melinda versucht, ihn da irgendwie rauszukriegen. Spannend gemacht sind diese beiden Ebenen. Das hat mir gut gefallen im Film, auch diese Gegenüber. Überstellung 60er Jahre, 80er Jahre, der junge Brian Wilson und was dann passiert ist, dass er ja diese teilweise tragische Lebensgeschichte erlebt hat. Das hat mir gut gefallen. Es ist ein bisschen einseitig dargestellt. Das ist was mir bei Love and Mercy nicht so gut gefallen hat. Also wir sehen mehr oder weniger Brian Wilson durchgängig als Opfer verschiedener Umstände, als Opfer seines Vaters, als er noch jung war, der ihn getriezt hat zum Erfolg ohne Ende, ohne Rücksicht zu nehmen auf das, was sein Sohn Brian Wilson vielleicht selbst gewollt hätte für die Beach Boys. Dann später ist es dieser Eugene, den Paul Giamatti toll spielt, aber wirklich auch nur als also Person, die man von vorne bis hinten hassen muss, zeigt. Also wieder unter der Fuchtel und dazwischen einen Mann, der völlig verloren ist zwischen seinem musikalischen Genie und dem Anspruch, irgendwie sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Diese Einseitigkeit muss man ein bisschen abziehen, hat mir wie gesagt nicht so gut gefallen. Dann sieht man immer noch einen sehr lohnenswerten Film über einen der besondersten Musiker unseres Jahrhunderts, darf man so sagen, über Brian Wilson. Wahnsinnig charismatischer Typ, trotz all der Probleme, die er gehabt hat. Also wenn ihr euch grundsätzlich für die Musik der Beach Boys und für diesen Typ Brian Wilson interessiert, dann werdet ihr hier im Film einiges erfahren, was ihr so noch nicht gewusst habt. Wenn ihr einen Film sehen wollt, der sowas wie Anführungszeichen die wahre Geschichte zeigt, der etwas aus allen Richtungen beleuchtet, dann dürfte euch dieser Film vielleicht auch ein klein bisschen zu einseitig sein. Da könnt ihr jetzt quasi ganz alleine entscheiden, ob ihr da reingehen wollt oder nicht. Ab übermorgen habt ihr dazu in den Kinos die Möglichkeit. Love and Mercy heißt der Film.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Eine Stunde Film, hört ihr, das ist nicht neu. Ich bin Tom Westholt, ich bin auch nicht neu. Inga Hinnenkamp ist auch nicht neu, aber das hier ist neu.
Die Radio Wissen.
Film News.
Neue Kinos braucht das Land. Was ist in den vergangenen Jahren nicht alles im Kino renoviert und saniert worden? Die alten Filmprojektoren wurden durch digitale ersetzt. Dolby 5.1 durch 7.1 und Surround Sound IMAX 3D. Alles neu. Einer, dem das entsetzlich stinkt, ist Quentin Tarantino. Mehrfach hatte der Kultregisseur schon betont, immer auf Film, niemals digital zu drehen, solange er Filme mache. Und jetzt haben wir den Salat. Tarantinos neuestes Werk, der Western The Hateful Eight, wurde nicht nur auf Film, sondern auch noch auf 70 mm gedreht. Extra breites Kinoformat. Weil das aber so gut wie gar keins der neuen modernen Kinos mehr abspielen kann, sollen einige davon nun extra für diesen Film nach oder besser zurückgerüstet werden, auch damals. Denn die Ausrüstung, mit der Tarantino gedreht hat, wurde vor satten 50 Jahren zuletzt eingesetzt. Für seinen Western wollte er trotzdem nicht darauf verzichten. 50 Kinos in den USA sollen mit einem entsprechenden Projektor ausgestattet werden. Alle anderen werden The Hateful Eight in einem konvertierten Format zeigen. Wie Tarantino es mit dem Rest der Welt handhaben will, wissen wir noch nicht. Tierschützer gegen Spielberg. Was ist denn da los? Plötzlich findet sich ausgerechnet Hollywood-Gigant Steven Spielberg im Zielfernrohr internationaler Tierschützer wieder. Weil er einen Film dreht, in dem massenhaft Tiere zu Schaden kommen? Mitnichten. Vielmehr geht es um einen Drehort. Spielberg arbeitet aktuell an seinem Filmprojekt The Big Friendly Giant, das zu Teilen auch auf den Faröer-Inseln umgesetzt werden soll. Was den Tierschützern nicht passt, die Faröer erlauben nach wie vor per Gesetz den Walfang. Allein bei der letzten Jagd Anfang Juni sollen mehr als 150 Wale getötet worden sein, meist Grindwale und auch Weißstreifendelfine, pro Jahr insgesamt rund 800 Tiere. Die Tierschützer fordern von Spielberg mit Hollywood-Geldern, kein Land als Drehort zu unterstützen, das diese Jagd erlaubt. 43.000 Unterschriften sollen bereits zusammengekommen sein. Ein offizielles Statement von Seiten Spielbergs gibt es bisher aber offenbar noch nicht. Zum Schreien. Komisch? Nein, nicht komisch. Einfach nur zum Schreien. Es geht um Scream. Neve Campbell wurde durch die Kinofilme weltberühmt und die Firma, die das Recht auf die Vermarktung der berühmten Ghostface-Masken hat, durch unzählige Halloween-Partys zum Multimillionen-Dollar-Unternehmen. Und was im Kino schon vor knapp 20 Jahren so gut funktioniert hat, geht jetzt in Serie. Ende Juni startet die erste Staffel beim amerikanischen MTV. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Nacherzählung der Geschehnisse aus den Filmen, sondern um einen neuen Plot. Und noch etwas ist anders. Die Firma, die die Rechte an den Originalmasken hat, wird durch diese neue Serie kaum mehr etwas verdienen. Ghostface wurde redesigned, wie im ersten jetzt veröffentlichten Trailer zu sehen ist. Zwar ist die Maske immer noch weiß, aber nicht mehr mit einem lang nach unten gezogenen Kinn, sondern kürzer, erinnert daher eher an die Masken aus dem Horrorfilm The Purge. Wann Scream, die Serie, ihren offiziellen Weg zu uns findet, ist noch unklar. Kleiner Rausschmeißer? Okay, weil ihr es seid. Brad Pitt und Ehefrau Angelina haben Griechenland gekauft, Eurokrise abgewendet. Nicht? Na gut, nicht ganz. Aber für eine der vielen griechischen Inseln hat es gereicht. Die gehört nun echt den beiden Hollywood-Stars. Welche ist nicht bekannt? Logisch, denn die zwei haben das Island ja erworben, um dort vor Paparazzi sicher zu sein. Aber wer weiß, wenn die europäischen Staats- und Regierungschefs nochmal mit den beiden reden, kaufen sie ja vielleicht doch auch noch ein bisschen mehr vom restlichen Griechenland.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Nur wenige erfahren, was es heißt, wiedergeboren zu werden, als Erwachte.
Als was?
Du hast sie gesehen. Und das ist nur der Anfang.
Ich kann sie fühlen. Sie sind aber nicht wirklich hier, oder?
Du bist nicht mehr allein.
Jetzt muss ich unheimlich aufpassen, was ich euch verrate und was ich euch nicht verrate über die neue Serie Sense8, neue Netflix-Serie, die am Freitag bei uns gestartet ist. Denn man muss hier ganz vorsichtig sein mit Spoilern. Netflix heißt, die ganze erste Staffel ist direkt verfügbar, 10 Folgen. Das heißt, man kann ab jetzt sich das ganze Ding reinreißen, wenn man denn gerne möchte. Sense8, da fangen wir vielleicht mal vorne an, ist gemacht worden von den Wachowski Geschwistern von Andy und Lana Wachowski, die berühmt geworden sind im Jahr 1999 durch den Film The Matrix. Bei uns hieß der Die Matrix. Habt ihr alle gesehen, logischerweise, hat Filmgeschichte geschrieben, sowohl inhaltlich von der Story her, als auch durch die damals aufsehenerregenden 360-Grad-Kameraeffekte. Ein Neo, ein Hauptdarsteller, gespielt von Keanu Reeves, der sich vor umherfliegenden Kugeln wegducken konnte. Das waren die Wachowskis. Danach, nach dem Matrix-Film, kamen aber auch einige herbe Niederschläge im Kino, Filme, in denen sie versucht haben, etwas Ähnliches zu kreieren, was dann aber nicht wirklich gelungen ist. Umso froher waren sie, dass sie jetzt die Möglichkeit hatten, tatsächlich mit viel Zeit, also 10 Folgen einer Staffel, eine völlig durchgeknallte Geschichte erzählen zu können. Sense8 handelt von 8 Menschen, die verteilt auf der Welt leben, in unterschiedlichen Städten, die sich nicht kennen, die aber plötzlich von jetzt auf gleich Kontakt miteinander aufnehmen können, ohne sich tatsächlich zu sehen. Also sie sehen sich schon, aber sie befinden sich gar nicht an ein und demselben Ort. Klingt verwirrend, nicht nur für euch, sondern auch für die Schauspieler selbst in ihren Rollen.
Du hast 7 weitere Ichs. Du hast Zugang zum Wissen der anderen, ihrer Sprache, ihren Fähigkeiten.
Mein Verstand.
Nein, er erweitert sich nur.
Eins meiner Lieblingszitate von allem, was ich bisher gesehen habe von Sense8. Ich verliere meinen Verstand. Nein, er erweitert sich nur. Diese 8 wissen also natürlich auf kurz oder lang logischerweise nicht mehr, sind sie überhaupt 8 unterschiedliche Individuen oder sind sie am Ende ein einziges Individuum mit 8 unterschiedlichen Erscheinungen mit 8 unterschiedlichen Persönlichkeiten in 8 unterschiedlichen Körpern. Sehr spannend gemacht. Max Riemelt ist der einzige deutsche Hauptdarsteller. Also Max Riemelt spielt einen dieser 8 in Sense8, dessen Geschichte in Berlin gedreht wird. Ich habe Max getroffen, habe mit ihm drüber reden können, über diese Dreharbeiten der ersten 10 Folgen von Sense8. Und natürlich war es für ihn an sich schon mal besonders, als deutscher Schauspieler in dieser amerikanischen Serie mitspielen zu können.
Also natürlich ist es was ganz Besonderes, weil so viele Leute das gucken und weil die halt auch qualitativ sich dadurch auszeichnen, dass sie halt Sachen machen, die nur dort halt laufen können, weil sie haben halt keine Regeln, sie haben halt nicht die Einschränkungen, die viele Sender sonst haben, und natürlich haben sie auch die Mittel, mit denen man bestimmte Sachen umsetzen kann. Und dass die Wachowskis Fernsehen machen, zeigt ja auch, wie sehr sie sozusagen diese Freiheit dort genießen.
Max Riemels Charakter lebt in Berlin, hatte ich erwähnt, aber hat nicht nur seine Szenen in Berlin. Also es ist nicht so, dass quasi jeder an seinem Schauplatz nur gedreht hätte, hat Max nochmal erzählt. Das war für die Schauspieler alles schon ein klein bisschen aufwendiger.
Es ging halt logistisch gesehen nach Städten sozusagen. Die wurden halt abgearbeitet und in einem halben Jahr abgedreht. Und alles original, ohne Greenscreen.
Und alles auch an Originalschauplätzen. Das heißt, jeder der 8 Darsteller musste auch in den anderen 7 Städten auf kurz oder lang mal drehen, innerhalb dieser Drehzeit. Nicht nur die Wachowski-Geschwister haben Regie geführt bei diesem aufwendigen Projekt. Es gab auch wieder sozusagen Unterregisseure, die im Auftrag der Wachowskis gedreht haben. Max Riemelt hat seine Berliner Szenen beispielsweise mit Tom Tykwer gedreht. Also nun auch nicht gerade ein unbekannter Regisseur, und andere Szenen dann wieder mit anderen Regisseuren in anderen Ländern, alles begutachtet von den Wachowskis. Und auch diese Arbeit, mit mehreren Regisseuren an einem Projekt arbeiten, das hatte er so bisher noch nicht.
Ja, also in dem Fall waren es halt alles Vollprofis, und es waren Leute, die dir wohl gesonnen sind, beziehungsweise die am gleichen Strang ziehen, weil künstlerische Leitung hatten sozusagen die Wachowskis, und die haben dann auch immer wieder drauf geguckt und die Regisseure selber dann auch nochmal angeleitet oder angewiesen, sozusagen bestimmte Sachen zu machen und bestimmte Sachen wegzulassen.
Und beim Drehen überall auf dem Globus verteilt, hat man dann mitunter auch mal den Profit, dass man Land und Leute kennenlernen kann, hat Max Riemelt erzählt. Das ist ihm beispielsweise in Indien so gegangen. Da hat er eine ganz, ganz schöne Geschichte erzählt, was ihm da unter anderem passiert ist.
Ja, also ich habe zum Beispiel jemanden kennengelernt in Indien. Das war Marco aus Serbien. Also der war mein Stand-in, er lebt dort seit 5 Jahren und hat mir mal so seine Sicht der Dinge gezeigt, beziehungsweise seine Welt und seine Freunde vorgestellt. Und da kann man natürlich ganz toll eintauchen, da lebt man viel mehr als jetzt nur jemand, der von außen darauf guckt oder kurz mal dorthin fliegt, um da zu arbeiten, sondern ich durfte da echt Zeit verbringen und das Land ein bisschen kennenlernen und die Leute.
Ein angenehmer Profit, wenn man für so ein Riesenprojekt auch noch rund um den Globus kommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich euch Sense8 empfehlen soll oder nicht. Ich würde sowas drunter schreiben wie: bitte mit Vorsicht genießen. Ich habe jetzt die ersten 4,5 Folgen gesehen und es ist schon, verzeiht mir den Ausdruck, es ist schon ein massiver Brainfuck. Also wenn ihr da leichte Schwierigkeiten habt mit, auch wieder aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate, wenn ihr leichte Schwierigkeiten habt mit, wie soll ich das nennen, alles in Anführungszeichen jetzt, mit Paralleldimensionen, mit möglicherweise sogar Parallelwahrnehmungsebenen. Wenn ihr also in etwas, was ihr seht, egal ob Serie oder Film, etwas Logisches sucht, etwas Geerdetes, etwas Nachvollziehbares, dann ist Sense8 für euch vielleicht nicht das Richtige. Wenn ihr aber komplett offen seid für alles, was da auf euch einprasselt, und sei es noch so absurd oder wirkt es auch noch so weit hergeholt, dann traut euch an Sense8 mal ran. Ich bin gleichermaßen fasziniert und genervt von dieser Serie, werde wahrscheinlich trotzdem weiter gucken, weil ich vieles wahnsinnig interessant finde, aber mich auch vieles total aufregt, weil ich dann da auch vorsitze und denke, oh Gott, das geht nicht. Das so, aber ihr seht, was ich meine, glaube ich. Ist auf jeden Fall mal was Neues, ne? Also nicht die 50. Law and Order Serie, nicht die 50. Crime Scene Serie, sondern wie gesagt von den Wachowski-Geschwistern was ganz Neues.
Die Radio Wissen. Eine Stunde
Film.
An dieser Stelle dürft ihr kurz Teil meiner ganz persönlichen Sendungsplanung werden. Warum nicht? Kann man euch doch mal mit einweihen, wie sowas funktioniert. Also, Laverne Cox findet nächste Woche statt, nächsten Dienstag, denn die dritte Staffel von Orange is the New Black startet ja auch erst am Freitag. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir müssen andere Sachen wichtigerweise vorziehen, die sich nämlich auf diesen Donnerstag beziehen, der ja bekanntlich übermorgen ist. Wir müssen über Sebastian Schipper reden. Das ist ein deutscher Regisseur, bei dem es vielleicht nicht bei jedem von euch sofort klingelt im Kopf. Das ist nicht weiter schlimm. Der hat Filme gemacht wie beispielsweise Absolute Giganten oder auch Ein Freund von mir mit Daniel Brühl und Jürgen Vogel. Ja, vielleicht schon mal gesehen den Film. Sebastian Schipper, der hat nämlich dieses Jahr bei der Berlinale einen Film vorgestellt, der zumindest in Fachkreisen, klingt so blöd, aber so bei Cineasten, wenn man sie mal so nennen will, auch kein schönes Wort, für Aufsehen gesorgt hat und den Namen Sebastian Schipper deutlich berühmter gemacht hat. Victoria heißt der Film, auf der Berlinale gezeigt worden und auch prompt von der internationalen Jury mit dem Silbernen Bär für eine herausragende künstlerische Leistung ausgezeichnet worden. Was hat Sebastian Schipper gemacht, um diesen Silbernen Bären zu bekommen? Etwas so in der Form noch nicht dagewesenes, zumindest nicht auf der Berlinale, zumindest nicht in so einem großen offiziellen Rahmen. Er hat diesen Film Victoria an einem Stück gedreht. Klingt erstmal nach, ja gut, macht man ja mit Filmen so. Man dreht halt jeden Tag so an einem Stück, bis der Film dann fertig ist und geschnitten wird. Das ist alles bei Victoria weggefallen. Sebastian Schipper hat sich eine Kamera genommen, hat sich seine Darsteller genommen, hat denen ein 12-seitiges Drehbuch in die Hand gedrückt. Länger war das nämlich nicht. Ganz viel wurde improvisiert und hat gesagt, so Leute, wir drehen jetzt diesen Film ohne abzusetzen. Das heißt, er ist mit seinen Schauspielern losgezogen. 3 Termine gab es. Es wurde Es wurde im April 2014 so wurde gedreht und zwar insgesamt 3-mal zwischen 4.30 Uhr und 7 Uhr morgens in Berlin-Kreuzberg und in Berlin-Mitte jeweils den ganzen Film, den Sebastian Schipper im Kopf hatte, am Stück, ohne abzusetzen. Das heißt, die Kamera immer hinter den Darstellern her. Berühmteste Besetzung im Film ist Frederik Lau, der so ein Berliner Typ spielt, so ein bisschen zwielichtig, so Typ coole Sau, bisschen große Klappe, genau wie seine Kumpels, die haben auch alle komische Namen. Frederik Lau heißt Sonne, seine Kumpels heißen Boxer, Blinker und Fuß. Alles so Typen, die nachts durch die Berliner Clubszene ziehen und dort eben die titelgebende Victoria kennenlernen. Eine spanische Touristin, die seit einiger Zeit schon in Berlin hängen geblieben ist, die auch kein Deutsch spricht, deswegen müssen die alle so radebrechend Englisch miteinander reden im Film. Und sie schließt sich diesen Jungs an, weiß nicht so ganz genau, ob sie denen trauen soll, weil die auch so ein bisschen komisch sind. Und die nächsten Stunden zieht sie mit dieser, nennen wir sie mal, Gang durch Berlin. Und dabei passiert eigentlich alles, was passieren kann. Also aus der Partysituation geht es raus in eine ziemlich bedrohliche Gefahrensituation. Das heißt also, Sebastian Schipper ist mit der Kamera die ganze Zeit so nah an seinen Darstellern und wollte diesen Flow dieser Partynacht so unbedingt und so unmittelbar auf Film haben, dass er gesagt hat, ich kann da nicht schneiden. Ich kann bei diesem Film mit der Kamera nicht absetzen und dann in einer anderen Location weiterdrehen. Das geht hier nicht. Es funktioniert nur, wenn ich die ganze Zeit dabei bleibe und wenn es uns gelingt, dass wir nicht ein einziges Mal schneiden. Sie haben es hingekriegt, 3-mal ist gedreht worden, also sie haben 3-mal sozusagen hintereinander diesen Film gemacht und was ich verraten kann, das ist hier kein Spoiler, die 3. Version, die war es dann. Also nicht, wie es manchmal auch ist, so der First Shot, der erste Versuch ist dann doch der beste, sondern in dem Fall, sie haben 3-mal gedreht, die 3. Version ist es geworden, die auf der Berlinale gezeigt worden ist, wahnsinnig abgefeiert worden ist, bildgewaltig, ohne Ende. Und was Sebastian Schipper damit geschafft hat mit dem Film, ist tatsächlich eine Atmosphäre zu erzeugen im Kino, dass man die ganze Zeit diesen Film nicht anguckt, sondern als Zuschauer Teil des Films wird. Also wirklich mit drin ist in dieser Realzeit. Jeder Schlag in die Fresse trifft einen selbst hart am Kinn. Atmosphärisch ist ihm da was ganz abgefahren, großartiges gelungen. Also wenn ihr am Donnerstag in einen Film definitiv reingehen solltet, ganz klare Empfehlung, bildet euch weiter mit diesem Film. Zumindest was Filmtechnik angeht, was Innovation im Kino angeht. Abgesehen davon, dass die Story an sich auch großen Spaß macht. Hier seht ihr wirklich mal was Neues. Victoria heißt er. Von Sebastian Schipper mit Frederik Lau in der männlichen Hauptrolle. Ab Donnerstag im Kino. Definitiv ein Film, den ihr euch angucken solltet. Uneingeschränkter Daumen hoch auf der linken und auf der rechten Seite.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Weltweit sind über 550 Millionen Schusswaffen im Umlauf. Das heißt, auf diesem Planeten hat jeder zwölfte Mensch eine Waffe. Damit stellt sich nur eine Frage. Wie bewaffnet man die anderen elf?
Das ist die zentrale Frage in dem Film Lord of War, Händler des Todes, und die Fachhörer unter euch haben natürlich an der Synchronstimme sofort erkannt, dass Nicolas Cage hier die Hauptrolle spielt. Ist ein Film von 2005, gedreht von Andrew Niccol, und meine Fernsehempfehlung für diese Woche, läuft nämlich Sonntagabend um 21 Uhr auf Arte. Kurz erzählt, worum es geht: Nicolas Cage spielt Yuri Orlov, einen ziemlich durchgeknallten Waffenhändler, der mehr oder weniger dokumentarisch, also natürlich gefaked dokumentarisch, in diesem Film selbst erzählt, wie aus ihm ein so großartiger Waffenhändler werden konnte. Erzählt von seiner Familie, die aus der Ukraine in die USA eingewandert ist, als er noch ein Kind war. Und nachdem dann zwei Menschen vor kleinen Juris Augen erschossen worden sind, beschließt er zusammen mit seinem Bruder Vitali Schusswaffen zu verkaufen. So schnell geht das. Und als solcher, nämlich Waffenhändler des Irrsinns, macht er sich ziemlich schnell einen Namen in der Szene, könnte man sagen.
Was weißt du über Waffen? Ich weiß, auf welcher Seite ich stehen will.
Kannst du mir die Kanone von Rambo beschaffen?
Teil 1, 2 oder 3. Nur mit Krieg kann man richtig Kohle machen. Wie viele Autohändler reden denn über ihre Arbeit? Ihre Produkte töten mehr Menschen im Jahr als meine. Und meine haben wenigstens eine Sicherung.
Verdammt, bist du gut.
Ist das Ganze nur eine Komödie oder ist das ein Drama? Weder noch. Ich würde sagen, es ist eine ziemlich abgefahrene, groteske, sehr skurril, sehr sarkastisch, voller Ironie. Natürlich auch eine Kritik letzten Endes an den Waffengesetzen der USA. Aber für das, was innerhalb der nächsten Woche so im Fernsehen zu sehen ist, wirklich etwas absolut Herausragendes. Wenn ihr den nicht kennt, guckt ihn euch unbedingt an. Lord of War, Händler des Todes, Sonntag 21 Uhr auf Arte. Ein großartiger Nicolas Cage als durchgeknallter Waffenhändler. Jared Leto, Ian Holm und Ethan Hawke spielen auch mit im Film. Also er ist wirklich auch noch richtig hochkarätig besetzt. Neben Nicolas Cage. Das, wie gesagt, mein Fernsehtipp für Sonntagabend 21 Uhr auf Arte. So, damit ist die Zeit rum für heute. Ich war Tom Westerholt in der vergangenen Stunde und bin das gerne nächsten Dienstag wieder für euch. Bedanke mich natürlich für die mir bis hierhin entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Wünsche euch einen zauberhaften restlichen Dienstagabend. Wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche Dienstagabend 20 Uhr bei D-Radio Wissen wieder. Bis dann, macht ihr's gut und tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.